ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Tja, einst Prestigebauten, heute ja eher unschön, verfallen und irgendwie auch unbeliebt. Der Pingessonbau und das ehemalige Finanzamt in Saarbrücken. Barbara Grech, unsere Reporterin, geht auf Spurensuche nach den vergessenen Schmuckstücken des Saarlands und fragt, warum droht ihnen der Abriss? Gibt es da noch Hoffnung für diese Bauten oder ist der Denkmalschutz machtlos? OSA Land und Leute Feature.
Ich nenne es ja immer das Novosibirsk-Gefühl, wenn ich mit dem Auto in Saarbrücken auf der Stadtautobahn in Richtung Saarlouis fahre. Gleich direkt neben der Straße steht ein hässlicher, heruntergekommener Betonklotz. Daneben ein nicht minder heruntergekommener Flachdachbau. Die Rede ist vom Pingesson-Gebäude, dem ehemaligen Sitz des saarländischen Kultur- und Bildungsministeriums, das seit Jahrzehnten vor sich hingammelt.
Ja, er hat einen eigentümlichen Charme, um es mal so zu beschreiben. Aber es ist deutlich von dem zu unterscheiden, als das, was der Saarländer meint, wenn er sagt, es ist mal was anderes.
Dieses Gebäude hat gezeigt zu seiner Zeit, wir sind leistungsfähig, wir sind wirtschaftlich stark und wir wollen die moderne Stadt und die Zukunft. Hier ist wirklich der Ausdruck der Zeit Modernität, Aufbruch, Innovation. Darum steht so ein Gebäude auch unter Schutz, weil man diesen Wert festhalten will.
Da sind sich Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und ich einig. Leider hat sich diese Meinung in den letzten Jahrzehnten in der saarländischen Politik nicht durchgesetzt. Gefühlt seit einem Vierteljahrhundert berichte ich journalistisch über den Verfall und das Nichtstun, was den Pingessonbau angeht. Ein paar Beispiele aus den letzten 2 Jahrzehnten gefällig?
10 lange Jahre ist es her. Da habe ich die damalige Staatssekretärin im Kultusministerium, Susanne Reichrath, gefragt, wie lange man die Renovierung des Pingesson-Gebäudes noch aufschieben könne.
Man wird es nicht lange schieben können. Jede Winterperiode, die da noch mal drüber geht, gereicht dem Gebäude zum Schaden.
Ketzerisch gesagt glaube ich, dass die Landesregierung darauf hofft, die Sache aussitzen zu können und der Bau irgendwann in sich selbst zusammenfällt. Hätte man die Renovierung vor 10 Jahren noch für rund 35 Millionen Euro haben können, beläuft sich die Summe nach jahrelangem Nichtstun nun offensichtlich auf rund 53 Millionen Euro.
Inzwischen beläuft sich die Summe für die Renovierung des geschichtsträchtigen und eigentlich imposanten Pingesson-Gebäudes auf satte 90 Millionen Euro. Was wieder einmal zeigt, je länger man mit der Renovierung eines Denkmals wartet, desto teurer wird's.
Man hätte natürlich vor 10, 15 Jahren das deutlich günstiger bauen können. In dem Zusammenhang sprechen wir von einer Verzweifachung oder Dreifachung der Kosten. Das ständige Stoppen und Neustarten macht Projekte nur teurer und damit haben wir Schluss gemacht. Wir haben uns entschieden. Und wir werden jetzt sanieren.
So der zuständige Bauminister im Saarland, Reinhold Joost. Ab dem kommenden Jahr sollen die Sanierungsarbeiten am Pingesson-Gebäude doch tatsächlich beginnen. Aber wir haben es gehört. Bis zu dieser Entscheidung war es ein weiter Weg. Die Lobby für Denkmäler aus dieser Epoche, aus der Nachkriegszeit, den 1950er und 60er Jahren, ist äußerst klein. Und das Verständnis vieler Saarländerinnen und Saarländer, für solch einen Bau jetzt letztendlich 90 Millionen Euro hinzublättern, eher gering. Oftmals werden hier Forderungen laut, man solle das Geld doch lieber in Schulen oder Kindergärten investieren. Das weiß auch Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Der eine findet dies schön, der andere findet das schön. Aber ich rede jetzt mal erst nur von Vernunft. Ja, wir haben ein Gebäude mit einer hohen Bedeutung und wir haben ein Gebäude, was substanziell da ist und auch nicht einsturzgefährdet oder sonst was. Das heißt also, da finde ich die Diskussion an der Sache vorbei zu überlegen, ob jetzt ein Kindergarten vielleicht besser fürs Geld wäre. Die Frage stellt sich für mich nicht, wenn es um die Erhaltung einer Ressource und eine sinnvolle Weiternutzung geht. Von mir aus kann auch ein Kindergarten rein, auch das kann in Ordnung sein.
Wir nehmen jetzt niemandem etwas weg mit Blick auf Turnhallen oder Schulen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mit Blick auf unser Bausteinprogramm 150 Millionen Landesmittel aktiviert, um den Städten und Gemeinden für deren ureigene Aufgabe, nämlich für Schulen, eine entsprechende Finanzspritze zu geben. Wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Und ich finde, das ist auch richtig so.
Das heißt aber auch, man kann nicht Geld einfach umwidmen. Also wenn man sagt, okay, das Geld, was man jetzt für den Pingisson-Bau verwendet, kann man nicht eins zu eins in Kindergärten stecken.
Nein, es ist auch nicht notwendig, weil wir für Kindergärten und Schulen an anderer Stelle viel Geld aus Landesmitteln zur Verfügung stellen. Niemand wird etwas weggenommen, damit der Pingisson-Bau dafür saniert wird.
Gerade mal 1,5 Kilometer vom Pingisson-Gebäude entfernt steht das ehemalige Finanzamt der Stadt Saarbrücken. Im Stadtgraben gegenüber des Karstadt-Gebäudes. Auch dieser Bau stammt aus der französischen Zeit im Saarland. Selbe Bauepoche, selber ästhetischer Spirit. Dort treffe ich mich mit Simon Matzerath, Landeskonservator und somit Chef der saarländischen Denkmalbehörde. Auch dieser Bau ist das, was man als ein unbequemes Denkmal bezeichnet. Und wäre es nach dem Willen des saarländischen Finanzministeriums gegangen, hätte man diesen Bau am liebsten meistbietend an einen Investor verhökert und abgerissen.
Hier beim ehemaligen Finanzamt in Saarbrücken haben wir ein Gebäude, das eben zum französischen Stadtausbau gehört, der Nachkriegszeit, eine Öffnung der deutsch-französischen Beziehungen. Man versucht, französische Stadtplanung nach Saarbrücken zu bringen und frühere Muster im Denken und im Bauen zu brechen, neue Akzente zu setzen. Jetzt muss ich zugeben, wir sehen heute also einen Unterschied zu damals, nämlich es gibt eine Nachbarbebauung, wir haben das Finanzministerium direkt nebenan, wir haben Karstadt direkt dahinter und in diesem Ensemble ist das Gebäude besonders dann, wenn es nicht genutzt wird und ein Bauzaun außen drum steht, natürlich für alle erstmal unattraktiv und man fragt sich, welche aktive, prägende und gestaltende Rolle ein solcher Bau im Stadtbild und für unsere Gesellschaft haben kann.
So ähnlich mögen auch der saarländische Finanzminister und sein Staatssekretär Wolfgang Förster gedacht haben.
Wir wollten nicht einfach abreißen, platt machen, sondern wir wollten nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung treffen, die gut ist für das Land, gut ist für die Stadt und auch für den Steuerzahler.
Gut, offensichtlich war die jetzt da nicht so gut, denn Sie haben Ihre Meinung geändert. Vielleicht gehen wir mal zu der Genese ein. Es gab ja da wohl offensichtlich auch ein Gutachten, was keiner so wirklich kennt. Sie werden es wahrscheinlich kennen, was er besagt hat, dass dieses Gebäude eigentlich nicht mehr zu retten ist und es zu teuer ist zu sanieren.
Also wir hatten hier verschiedene Gutachter, die festgestellt haben, dass die Bausubstanz sehr marode ist. Und das hat auch dazu geführt, dass wir das Finanzamt schon vor 4 Jahren haben leerziehen müssen, aufgrund von statischen Problemen auch. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns natürlich auch überlegt, wie kann es weitergehen mit dem Finanzamt. Und da wir zum gleichen Zeitpunkt auch Interessensbekundungen bekommen hatten, hier an diesem Standort, allerdings nicht in dem Bestandsgebäude, sondern in einem Neubau, hier ein attraktives Gebäude hochzuziehen, städtebauliche Aufwertung vorzunehmen und auch hier neue Arbeitsplätze zu schaffen, war das für uns der Anlass, diese erste Konzeptvergabe so auszuschreiben, wie sie ausgeschrieben worden ist.
Nun steht ja dieses Gebäude unter Denkmalschutz. Sie haben damals trotzdem beschlossen, im Prinzip es abzureißen. Geht es einfach so?
Also wir haben uns hier im Rahmen der geltenden Rechte bewegt, der geltenden Gesetze bewegt.
Und das heißt konkret?
Und das heißt ganz konkret, dass wir abgewogen haben zwischen den Anforderungen, die sich aus dem Denkmalschutzrecht ergeben und den Möglichkeiten, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen haben. Und bei dieser Abwägung sind wir zum Schluss gekommen, dass eine Sanierung des Gebäudes nach dem damaligen Kenntnisstand konnten wir davon ausgehen, dass eine wirtschaftliche Sanierung nicht möglich ist.
Tatsächlich wird es wohl teuer werden, den maroden Bau wieder auf Vordermann zu bringen, ihm neues Leben einzuhauchen. Da verhält es sich ähnlich wie beim Pingisson-Bau. Doch dass es eben nun so teuer wird, mag auch daran liegen, dass man dieses Gebäude jahrzehntelang hat verrotten lassen, so Steffen Skudelny von der Stiftung Denkmalschutz.
Wenn man so ein Gebäude dann über Jahrzehnte nicht pflegt und in Anführungszeichen verkommen lässt, ist das eine relativ empfindliche Architektur, also die wirkt dann gleich auch sehr runtergekommen. Aber das kann man nun dem Gebäude und den Architekten nicht vorwerfen. Und insofern würde ich jetzt an der Stelle erstmal sagen, ein unterpflegter Bau, den muss ich einfach wieder instand setzen, dann ist es wieder ein gepflegter, anständiger, ausdrucksstarker Bau.
Kurzum, es besteht der Verdacht, dass das Land gerne mal solche Denkmäler vor sich hin bröckeln lässt, um dann, wegen der Wirtschaftlichkeit, den Abriss zu ermöglichen. Das Übrige besorgen dann unzählige Gutachten, die für teuer Geld den Abriss sozusagen absegnen sollen.
Also es ist tatsächlich so, dass eine gewisse Tendenz besteht, dass Gutachten dafür genutzt werden, Abrisse zu legitimieren. Und dass die Fragestellungen auch sehr stark das Ergebnis des Gutachtens natürlich beeinflussen. Das ist logisch. Normalerweise sollte ein Gutachten dazu dienen, Substanz einzuschätzen und angemessen mit ihr umgehen zu können. Und gerade beim Denkmal kann das Gutachtenziel nicht sein, wie kriege ich das jetzt hier los? Sondern da muss das Gutachtenziel sein, wie kann ich das sinnvoll in die Zukunft tragen?
Etwas diplomatischer drückt das der Landeskonservator Simon Matzerath aus. Der kann zumindest teilweise aus der Deckung herausgehen, denn das Finanzamt scheint gerettet und soll als Le 52 dann doch noch in eine Zukunft geführt werden.
Hier beim Le 52 gab es einzelne Gutachten, die das Gebäude kritisch gesehen haben. Und das rechne ich jetzt auch dem Investor hoch an, dass er sich die Mühe gemacht hat, diese Gutachten nochmal zu prüfen und auch mit seiner Nutzung zusammenzubringen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass beim Le 52 vor 10, 15 Jahren noch geplant wurde, wie viel muss ein Geschoss tragen, wenn wir Büros voller Akten da drin haben. Inzwischen wollen wir alle aktenfreie Büros haben. Damit wird ein Büro auch leichter und ein Gebäude wie dieses kann plötzlich mit seinen alten Traglasten wieder ganz neu funktionieren.
Dass das ehemalige Saarbrücker Finanzamt, nun Le 52 genannt, doch noch eine Zukunft hat, ist dem Investor, dem Peter Großbauunternehmen aus St. Ingbert und dem von ihm angeheuerten Spitzenarchitekten Wolfgang Lorch zu verdanken. Diese haben das Potenzial des Gebäudes erkannt und Wolfgang Lorch ist es offensichtlich gelungen, den Investor, aber auch die Vertreter des Landes zu überzeugen.
Plötzlich sind ja alle der Meinung, die vorher das abreißen wollten, dass das der zukunftsweisende richtige Weg ist. Das gilt jetzt natürlich einzulösen. Mhm. Das ist ganz klar. Ich bin aber guter Hoffnung, dass das leistbar ist mit den Parametern. Und das ist die Prozessqualität, das ist die notwendige Genehmigung. Es ist ja auch nicht nur das Land, sondern auch die Stadt saß ja mit am Tisch. Auch die Stadt hat ja ein Interesse, das Gebäude weiterzuentwickeln.
Wir haben jetzt eine Perspektive auf ein Gebäude, das sich verbindet mit der Stadt und der Saar, das einen interessanten Bereich hin zur Saar gestaltet, das die Berliner Promenade, also die gesamte Achse am Leinenpfad entlang, neu gestaltet und für die Stadt ganz viele neue Impulse bringen wird. Also aus diesem negativ konnotierten Bau mit dem Bauzaun wird ein lebendiger Durchgangsbereich mit einem interessanten Forum im Erdgeschoss. Gastronomie, Marktbereiche sollen entstehen. Und so wird das Finanzamt vom Unort zum lebendigen Ort der Stadtgesellschaft.
Mal abgesehen davon, dass solch ein alter Bau durchaus dazu taugt, neue Impulse in der Stadtplanung zu geben, ist auch die Frage des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit ein wichtiges Argument, so der Landeskonservator Simon Matzerath.
Eben die Energie der Vergangenheit und die Rohstoffe und Materialien, die schon mal in ein Gebäude gesteckt wurden, einfach weiter zu verwenden und nicht durch Abriss nochmal viel Energie zu investieren, um die Dinge zu entsorgen, sondern die Arbeitsleistung und das Material, die Rohstoffe der Vergangenheit zu nutzen und in die Zukunft zu bringen.
Was man nun, wohl bemerkt, nur wegen eines privaten Investors und nicht etwa wegen des Engagements des Landes beim Finanzamt in Saarbrücken auf den Weg gebracht hat, ein denkmalgeschütztes Gebäude zu erhalten und neu zu nutzen, wird wohl in Homburg nicht passieren.
Es ist ja so,
wir befinden uns in der Eisenbahnstraße in Homburg, eine der Hauptgeschäftsstraßen der Stadt. Dort steht die Passage Schreiner. Das heißt, noch steht das Haus. Die Fassade wird gestützt von Stahlpfeilern. Die eigentlich wunderschöne Fassade des opulenten Gründerzeitbaus ist in einem schrecklichen Zustand.
Hier müssen Sie sich unter dem Haus, hier ist der alte Erbach gelaufen. Ne? Und deswegen sind die Fundamente so schlecht.
Wir hatten das jetzt eigentlich da abgesichert?
Das hat der Eigentümer gemacht. Da hat sich extra der Kollege vom Hochbau gefreut. Das, was er als statische Sache hier gemacht hat, das halt die Wand gar nicht, wenn die kippt.
Na so wo.
Zusammen mit Michael Emser, der bei der Stadt Homburg für die Denkmalpflege zuständig ist, stehen wir vor dem Gebäude, das ehemals eine Eisenwarenhandlung war und nun noch einer Investorengruppe gehört, die den Bau seit über 10 Jahren verrotten lässt.
Dieses Gutachten da, das war ja schon 2013, jetzt können Sie überlegen, das war vor 13 Jahren dann. Mhm. Ja, jetzt haben wir 26 und seitdem passiert ja da nichts.
Na super.
Weil es so kommt zum Schandfleck, muss man ganz
ehrlich sagen. Es ist schon ein Schandfleck, muss man sagen.
Die Fassade
und wenn,
ist so
wenn man, ja, wenn sie gut gerichtet wäre,
ja,
und nicht da irgendwelche komischen Stahlträger rumstehen, dann hätte es schön aussehen.
Es hat auch lange Zeit gut ausgesehen, dass das zu etwas wirklich Gutem führen könnte. Aber es ist dann an einer Klage aus St. Ingbert gescheitert, dass man das Projekt hier in Homburg aufgeben musste.
Also hier hätte ein Einkaufszentrum entstehen sollen, ja, so ein Mini-Mall oder sowas in der Art?
Ja, schon ein bisschen größer. Ja. Ähnlich so, wie das Saarpark-Center in Neunkirchen gestaltet ist.
Ach, so groß wäre das?
Ja, doch schon so groß.
Auf jeden Fall ist der Plan, das Gebäude neu zu nutzen, krachend gescheitert. Der Einfluss der Stadt auf die Zukunft dieses denkmalgeschützten Gebäudes ist gering. Ist nicht vorhanden, so Michael Emser.
Wir haben gar keinen Handlungsspielraum. Man kann Glück haben, wenn so ein Gebäude verkauft wird. Man kann sich mit dem Verkäufer einigen, dass man das zum vernünftigen Preis dann erstehen kann und dann selbst die Handlung übernehmen kann.
Das ist auch das einzige Mittel, was Sie haben. Sie können keinen Druck auf die Besitzer ausüben.
Nein, es gibt keine rechtliche Handhabe.
Im benachbarten Frankreich und auch in einigen Städten in Luxemburg ist das anders. Da können die Behörden Strafsteuern erheben, wenn ein Eigentümer ein Gebäude vernachlässigt. Notfalls ist sogar die Enteignung möglich.
Da gibt es halt auch vom Land her ganz andere Gesetze. Aber Deutschland ist da sehr, wie soll ich sagen, eigentümerfreundlich. Genau. Und das ist gut. Ich meine, das hat alles Vor- und Nachteile.
Der Homburger Stadtrat jedenfalls hat nun Gelder zur Verfügung gestellt, dass die Passage Schreiner von der Stadt gekauft werden kann. Wer jetzt aber denkt, Ende gut, alles gut, der ist schief gewickelt.
Und man müsste jetzt enorm viel Geld investieren, um diese Fundamente zu retten. Ich glaube, von diesen Gedanken hat man sich verabschiedet, dass wenn es zu einer neuen Situation käme, käme natürlich nur ein Komplettabriss in Frage. Und dieser Komplettabriss ist auch schon mit der Denkmalbehörde in Saarbrücken abgesprochen und wäre auch möglich.
Ich nehme jetzt mal einfach so ein Beispiel, die Passage Schreiner in Homburg. Mhm. Wenn man sowas regelmäßig wartet, pflegt und unterhält, dann sind die Kosten absolut überschaubar. Aber wenn ich eben zu spät damit beginne, dann geht's an Struktur, Substanz und Tragwerk und dann wird's eben natürlich teuer. Für die komplexeren Dinge, also wo es dann wirklich um viel Zierrat geht und Ähnliches, was natürlich auch kostenintensiv sein kann, gibt es fast immer Fördermittelgeber, so wie zum Beispiel die Deutsche Stiftung Denkmalschutz oder Sonderprogramme, die genau solche Mehraufwände abdecken. Also ich möchte da jedem den Schrecken nehmen, dass Denkmalpflege teuer ist.
Ich kenne halt auch die Kassen. Ich bin jetzt auch über 30 Jahre bei der Stadt und weiß, wie viel Geld früher mal da war und wie knapp man jetzt haushalten muss. Wir haben einfach nur noch Geld für unsere Pflichtaufgaben. Wir haben kein Geld mehr für Kühe. Das gehört mit Sicherheit nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune.
Das Land tut sich schwer mit der Finanzierung der Sanierung von Denkmälern. Die Kommunen können kein Geld in den Denkmalschutz investieren Und so mancher Besitzer eines Privathauses, das unter Denkmalschutz steht, kann es auch nicht.
Also, wo geht's rein?
Ah, durch Garage.
Zusammen mit der saarländischen Künstlerin Mane Hellenthal besichtige ich ihr Elternhaus in Heckendalheim im Bliesgau. Ein imposanter Bau. Ich würde ja dieses Haus direkt kaufen, hätte ich das nötige Kleingeld. Ein tolles Gebäude, ein extravaganter Traum aus Beton im Stil der 1960er Jahre. Gut, ein Bekannter von mir hat es eher mit einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Und vermutlich würden viele Saarländer dasselbe sagen.
So, dann haben wir hier eine Schwingtüre und dann wären wir schon im Wohnbereich. Gell? Ja,
das Esszimmer.
Auch mit einem kleinen Balkon, natürlich alles Waschbeton, ne?
Alles Sicht-
Kruder Waschbeton.
Sichtbeton.
Sichtbeton. Nennen wir es Sichtbeton.
Ja, genau.
Okay, das ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist ein Traumhaus im Stil des Brutalismus. So Mane Hellenthal.
Das ist aber nicht, weil das jetzt von dem Wort brutal kommt oder brutal ist, sondern weil es zweckmäßig einfach prüh. Es kommt von prüh eigentlich.
Genau, ne? Also roh, würde roh, man sagen. Ja, ne?
Genau.
Auf Deutsch. Und das war im Prinzip der angesagte Stil nach dem Bauhaus, wenn man so will.
Ja,
ne?
Richtig.
In den 60er Jahren.
Genau. Ne? Mhm. Ja. Man muss es halt sehr mögen. Es bietet ja ganz viel Freiheit. Die Räumlichkeiten, also man kann die Wände gestalten. Eigentlich ist sehr, sehr viel Raum für individuelle Freiheit.
Gehen wir mal rauf. Also wie gesagt, wir sind hier im Wohnzimmer, das über zwei Stockwerke geht. Dann ist hier so ein Treppenhaus, so eine Wendeltreppe, auch in Betonmanier eingebaut. Da geht es dann in den ersten Stock.
Klar, solch eine raumübergreifende, luftige und pure Architektur gibt den Wohnrhythmus vor. Man braucht schon ein innenarchitektonisches Händchen, um solch ein Wohnhaus zu gestalten. Das würde wahrscheinlich Mane Hellenthal nicht abschrecken. Und dennoch steht das denkmalgeschützte Haus zum Verkauf.
Weil ich drei Geschwister habe, wir haben es geerbt. Und,
also ihr müsst es veräußern. Wir
müssen es veräußern. Mhm. Ja.
Ist es schwierig?
Ja, also es ist nicht so einfach. Aber es war jetzt so, dass es wie sofort weggegangen wäre. Ne?
Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Es war schon mal jemand da, der hat es unbedingt gewollt. Mhm. Oder die Frau, der hat es nicht gefallen. Ne? Mhm. Na, das war ihr zu kühl oder zu... Ich finde es überhaupt nicht kühl.
Jetzt steht es ja unter Denkmalschutz.
Ja.
Und was heißt denn das jetzt für Sie oder auch dann für den potenziellen Käufer? Was muss
ja, der darf nicht viel, von zumindest außen nichts verändern.
Ne? Außen schon gar nicht, ne?
Nee.
Und innen, ich nehme mal an, dass da auch nicht arg viel verändert werden darf, oder?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ne? Es wurde ja schon was verändert. Oben wurde in Kinderzimmern eine Wand entfernt, dass ein schöner großer Raum entstanden ist. Es wurde einiges verändert, aber wie weit man das darf, weiß ich auch nicht genau.
Empfinden Sie das als Problem, dass es unter Denkmalschutz steht?
Also ich glaube, es ist sowohl Problem wie auch Vorteil, weil das Haus wird sehr wahrgenommen, ne, dadurch als Baudenkmal. Und natürlich kann man hier nicht alles machen, was man möchte. Ne? Mhm. Ja.
Man darf nicht alles machen, was man möchte. Dem Haus Hellenthal in Heckendalheim wünschen wir einen einsichtigen Käufer, der mit diesem Denkmal sorgsam umgeht. Tatsächlich aber können auch die strengen Vorschriften, die das Denkmalamt solchen Bauten auferlegt, dazu führen, dass es schwer wird, einen Käufer oder neuen Bewohner zu finden. Und damit wären wir bei einem der imposantesten Gebäude des Saarlandes, dem Sendergebäude Europe 1 bei Berus. Eine architektonische Kathedrale der 1950er Jahre mit einem Spannbetondach, das in der Tradition der Schwangeren Auster in Berlin oder der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe steht. Seit Jahrzehnten ist das Gebäude verlassen und keiner kümmert sich darum. Auch, weil in der luftigen Halle schwere Senderblöcke stehen, die eine Nutzung der Halle nahezu unmöglich machen.
Das Allerwichtigste ist immer, dass ein Denkmal authentisch erhalten bleibt. Wenn wir es zu stark verändern und man verliert nachher den Gesamteindruck oder die Ausstrahlung des Denkmals geht verloren, dann ist es auch irgendwann kein Denkmal mehr. Man muss schauen, dass der Sender als Sender authentisch erhalten bleibt. Und wenn man dann einer zukünftigen Nutzung entgegenkommt, die wir ja auch wollen, dann muss das Nutzungskonzept super sicher aufgestellt sein. Also es muss ein Betriebskonzept geben, das nicht nur für 2 Jahre durchfinanziert ist, sondern es muss wirklich eine Perspektive geben, die glaubwürdig ist, die abgesichert ist von einer finanziellen Trägerstruktur. Aber das geht nicht über die fixe Idee.
Fragt man sich, wie das bei der Senderhalle Europe 1 funktionieren soll, wenn die tonnenschweren Senderblöcke die Halle blockieren. Steffen Skudelny von der Stiftung Denkmalschutz sieht trotz strenger Denkmalschutzvorgaben eine Perspektive.
Wir erleben sowas selten, aber wir erleben es auch schon mal, dass die Denkmalbehörden dann vor lauter Freude, dass endlich mal jemand will und auch möchte und sich auf den Weg macht, ein bisschen überdrehen, ja, und dann wirklich, wie Sie das jetzt bezeichnen, die reine Leere sehen wollen. Also es muss möglich sein, dass man zur Fortnutzung eines Gebäudes auch die Chance bekommt. Das ist auch nicht Ziel des Denkmalschutzes. Also der Denkmalschutz versucht immer, gemeinsam Wege zu finden, die die Nutzbarkeit und die größtmögliche Erhaltung sicherstellen. Das macht auch das Image von Denkmalpflege kaputt, wenn man so starr an einer einzelnen Position festhält, statt sich zu freuen, endlich passiert was und das Ding geht nicht vor die Runde, weil unterm Strich haben sie dann am Ende gar nichts mehr. Ja, wenn sich jetzt niemand drum kümmert, stehen da drin die Sendeblöcke und das Ding bricht zusammen, dann hat der Denkmalpfleger auch kein Geld.
Es müssen also alle an einem Strang ziehen, wenn es darum gehen soll, die Denkmäler im Saarland und somit das architektonische Gedächtnis dieses Landes zu erhalten. Die Politik, die Kommunen, die privaten Investoren und auch die Denkmalschutzbehörde. Und es muss eine Einsicht, ein Interesse auf allen Ebenen geben, damit solche Gebäude eine Zukunft haben und erhalten bleiben. Beim Pingüisson-Bau ist das nun hoffentlich endlich gelungen.
Wir haben diese Entscheidung getroffen in der Abwägung, ist es darstellbar, ist es sanierungsfähig? Das war der Fall. Und es macht immer mehr Sinn, beispielsweise Landesvermögen zu erhalten und in Wert zu setzen, als sich sonst wo einzumieten. Vor allen Dingen dann, wenn man keine entsprechende vernünftige Alternative für das Gebäude hat.
Und auch Steffen Skudelny von der Stiftung Denkmalschutz ist optimistisch, dass es neben dem Finanzamt auch mit dem Pingüisson-Gebäude ein gutes Ende nimmt. Das bedeutet eine Kehrtwende in der saarländischen Denkmalpflege. Streng nach dem Motto, wir kümmern uns um die Gebäude und somit auch um das kulturelle Erbe des Saarlandes.
Also ich hoffe es und ich bin der Meinung, wenn ein Investor ein bisschen Fantasie hat, dann lässt sich da was Wunderbares draus machen und dann auch sagen zu können, guck mal, das war der richtige Weg.
Dann treffen wir uns auf ein Gläschen Cremant.
Unbedingt.
Unser Land- und Leute-Feature von Barbara Grech. Dieses Feature ist im Anschluss auch auf sr3.de im SR3-Podcast und in der ARD Sounds App abrufbar.